Meine hochverehrten Damen, meine sehr geschätzten Herren und darunter natürlich eine Heerschar von Exzellenzen, Eminenzen, Landeshauptleuten und weiß Gott was alles, herzlich begrüßt. Ich steuere in kompaktester Weise, um auch ein bisschen Zeit einzuholen für das Programm, zu auf eine These, die Sie als Überschrift hier haben: Kirchen als Oasen ausufernden Vertrauens in Kulturen der Angst. Kirchen als Oasen ausufernden Vertrauens, also nicht sektoide Gruppen, sondern ausufernden Vertrauens in Kulturen der Angst. Es war im Jahre 1933, die Weltwirtschaft steckte in einer tiefen Krise. Franklin Roosevelt wurde gerade als 32. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika angelobt. Und in seiner Inaugurationsrede hat er weitsichtig vermerkt: "The only thing we have to fear is fear itself." Also das Einzige, wovor man wirklich Angst haben muss, ist die Angst. Nun prägte nicht nur damals wegen der weltweiten Depression die Angst die Weltkultur, sondern es gibt nachweislich Kontinente mit einer Kultur der Angst. Und ich möchte in einem ersten Teil, Sie folgen mir ja mit dem Handout, das Sie haben oder nicht haben. Ich wäre sehr enttäuscht, hätten Sie es nicht. Nein, nicht die Biografie, sondern das Handout. Ich habe eine Mappe bekommen, da war es drinnen. Ja, ja doch, ein Einzelblatt. Sind Sie mutig, selig, die suchen und doch finden. Ich werde in einem ersten Teil etwas sagen zu dem Stichwort Angst verstehen. Und im zweiten Teil in der Angst bestehen. Und so werden Sie schon jetzt mitbekommen haben, dass der erste Teil ein Versuch einer interdisziplinären Analyse ist. Und der zweite Teil ein eher pädagogischer, praktisch-theologischer Beitrag ist, der natürlich dann mündet in den Beitrag, den unsere christlichen Kirchen, aber auch mit anderen Religionen und Weltanschauungen bei diesem Riesenprojekt einer Kultur des Vertrauens leisten könnten. Ich beginne also mit dem ersten Punkt: Angst verstehen. In Europa leben wir heute, und dies wurde ja auch im Referat vorher schon deutlich, primär seit 2008, der Finanzkrise. Das ist ein markanter Einschnitt in den sozialwissenschaftlichen Analysen über die Angst. Wir leben also in einer Kultur der Angst. Aber das ist nicht in allen Kontinenten so. Der französische Politologe Dominique Moisy beobachtet in Chindia, auch davon war schon die Rede, Indien und China zusammen, auch Südkorea und Japan ließen sich hinzufügen, er erlebt dort eine Culture of Hope, eine Kultur der Hoffnung. Und wer wie ich schon einige Zeit in China unterrichtet hat und junge Chinesinnen und Chinesen kennenlernen konnte, der spürte sehr rasch, wie sehr diese Kultur der Hoffnung in der Lebensführung und in der Arbeitswelt diese prägen und einen unbändigen Optimismus hervorbringen. Ganz anders ist seiner Ansicht nach die Lage in arabischen Kulturen. Ich streife das kurz, weil das politologisch so bedeutend ist, auch für die Weltpolitik. dieses Seien von einer folgenschweren Humiliation, Demütigung, verwundet. Eine Reaktion darauf sei, so der Fachmann der Politikwissenschaft, jener Terror, welcher die Welt heute in Angst und Schrecken versetzt. Osama bin Laden war kein armer Saudi, sondern entstammte einer reichen Familie. Und mit der Gründung von Al-Qaida reagierte er auf die Demütigung der arabischen Welt durch die Cruise-Missiles von George W. Bush. Und die Demütigung der arabischen Welt durch den derzeitigen Präsidenten Donald Trump ist auch nicht gerade durch Anerkennung und Respekt vor den arabischen Kulturen gekennzeichnet. Konkret nennt er ständig 9 arabische Länder und wer aus diesen in die USA einreisen wolle, müsse nachweisen, dass sie eher kein Krimineller und kein Terrorist ist. Interkultureller Respekt sieht anders aus. Donald Trump ist ein Beispiel nun für Nordamerika, wo Dominik Moise ebenfalls eine ganz andere Kultur nun beobachtet, nämlich a culture of fear. Frank Furedi schrieb 2001 schon das Buch Culture of Fear und verbindet das mit dem Angriff von Terroristen auf das World Trade Center on 9/11. Und dieselbe Grundstimmung trifft laut Moise eher auch in Europa an. Auslöser dafür war seiner Ansicht nach die Finanzkrise des Jahres 2008 und das Eintreffen einer großen Zahl schutzsuchender Menschen, vor allem aus den Kriegsgebieten des Nahen Ostens und aus Afghanistan, hat dieser Angst vieler Menschen lediglich ein weiteres Gesicht verliehen. Ich komme zu meiner zweiten Position. Sie besagt, dass die Kultur der Angst heute in unseren Ländern im Aufwind ist. Medien, Sprache und Politik würden dazu beitragen. Ich beginne mit den Medien, vor allem jene des Boulevards, die aus Verkaufsgründen negative Nachrichten, also Bad News, bevorzugen. Und diese fördern diese Kultur der Angst schleichend und alltäglich. Hans Rosling, ein berühmter Wissenschaftsentertainer aus Schweden, vor kurzem gestorben, Factfulness, ein wirklich lesenswertes Buch von ihm, sagt, dazu kommt dann noch der Hang des Menschen zum Generalisieren. Und dann geschieht auf dem Domplatz in Köln diese Attacke und die Folge war, dass man ein Jahr lang in ganz Deutschland keinen Pfefferspray und keine kleinkalibrige Waffe mehr kaufen konnte. Die Leute waren bis Bad Reichenhall angsthysterisch. Dazu kommt, dass wir auch eine Sprache der Angst praktizieren. Das hat sich insbesondere in der sogenannten Flüchtlingszeit gezeigt. Zunächst positiv besetzte Begriffe wie Willkommenskultur oder Gutmensch kamen in unglaublich kurzer Zeit in Verruf. Auch das zunächst Solidaritäts- und Mitleid erweckende Wort Flüchtling wurde unbemerkt mit negativen Zuwörtern verbunden und systematisch abgewertet. So reden wir heute von Flüchtlingskrise, Flüchtlingswellen oder von Flüchtlingslawinen. Wir verwenden unbedacht das mittelalterliche Wort, Europa müsse sich gegenüber den Flüchtlingen abschotten. Dieses Wort stammt aus der Seefahrt, drang Wasser in Frachtschiffe ein, war dadurch das ganze Schiff gefährdet und dem Untergang geweiht. So versuchte man im Frachtraum das eindringende Wasser auf einen kleinen Bereich zu begrenzen. Und dazu wurden eben die sogenannten Schotten hochgezogen. Das waren Holzbretter, die verhinderten, dass der gesamte Bauch des Schiffes sich mit Wasser füllen konnte. Das Wort ist also ein Wort, das an Bedrohung erinnert und auf Untergang hinweist. Und wenn manche Kreise heute Europa abschotten wollen, dann wird vorausgesetzt, dass das Eindringen von Flüchtlingen das Schiff Europas in den Untergang bringen könnte. Und so wie das Wort Flüchtling inzwischen negativ gestimmt ist, ist es tragischerweise und religionsdialogisch in ähnlicher Weise mit dem Begriff Islam passiert. Und es wird sehr schnell Islam kurz mit politischem Islam gleichgesetzt. Und man gewinnt Wahlen mit Kampf gegen die Islamisierung und islamische Kindergärten, mit islamischem Terror und islamischer Intoleranz wird das also die Weltreligion, die abrahamitische des Islam, in Verbindung gebracht. Nun, gar kein Zweifel, Navid Kermani, einer der besten Insider des Islams, bemerkte in einer berühmten Rede beim Buchpreis des Deutschen Buchhandels vor Jahren, dass der Islam derzeit Krieg gegen den Islam führt und es daher viele Aufgaben gibt, die der Islam selbst meistern muss. Aber sehen Sie im Religionsdialog bitte auch zurückhaltend. Wir haben gerade 500 Jahre Reformation gefeiert und da hatten wir auch den Krieg des Christentums gegen das Christentum und wir hatten auch Gott mit Gewalt verbunden und wir haben Europa mit Blut und Terror überzogen. Und wenn Sie Bilder googeln über den 30-jährigen Krieg, die sind mindestens so grausig wie die Bilder des Islamischen Staates. Wir müssen dem Islam zur Seite stehen, von innen heraus die Aufgaben zu meistern, also moderne Geschlechterrollen, die Trennung von Staat und Gewalt oder Gott und Staat, wenn man das einmal so sagen will. Und auch natürlich die Anerkennung der Menschenrechte. Wir errichten systematisch in ganz Europa derzeit Lehrstühle für islamische Theologie. Wien hat sogar 7 zurzeit. Und das ist eine Meisterleistung, aber Österreich hatte ja schon, nachdem es Bosnien-Herzegowina 1908 annektiert hatte, gleich als erstes eine theologische Fakultät für islamische Theologie in Sarajevo gegründet. Und zum Erschrecken mancher würde man heute noch hinzufügen müssen, auch eine Akademie für Scharia-Richter, wohl wissend, dass die Scharia natürlich ein hochentwickeltes Rechtssystem ist, das man nur mit dem ABGB des Josef II. Vergleichen kann, mit allen Grauslichkeiten, die auch dort drinnen gestanden sind über Gewalt und so. Ich komme zum dritten noch bei meiner zweiten Position, dass Aufwind für die Angst heute auch im politischen Bereich besteht. Einige Parteien, häufig sind sie rechtsgerichtet und in ihrer Rhetorik populistisch, zähmen nicht die begründete Angst von Menschen durch eine wirkungsvolle Politik des Vertrauens, sondern sie betreiben Politik mit der Angst, wie die Linguistin Ruth Wodak von der Universität Wien publiziert hat. Auch in einer eigenen Studie aus dem Jahre 2016 konnte ich gestützt eben auf diese Umfrage eine Liste von Positionen einer solchen Position der Angst, einer solchen Politik der Angst erstellen. Das ist nachzulesen in dem Kultbuch Entängstigt euch. Europa müsse zur Festung ausgebaut werden, sagt eine solche Politik der Angst. Und es kämen nur Wirtschaftsflüchtlinge. Man müsse vor der Islamisierung Angst haben. Die schutzsuchenden Menschen seien von Terroristen und Kriminellen unterwandert. Es gebe eine Einwanderung in den Sozialstaat, die diesen gefährde. Und wenn es so weitergehe, werde alles in einer Katastrophe münden. Das sind alles Variablen und Items, die hochkarätig in sich zusammenhängen. Und wer A sagt, sagt immer auch B. Solche politisch geschürte Angst sitzt freilich im Bauch, ist irrational. lähmt das solidarische Tun und erzeugt Hass und Aggression. In der Fachsprache unterscheide ich gerne davon die Furcht, denn diese sitzt dann im Kopf, ist rational, ist zuversichtlich, wird schöpferisch aktiv und sichert so das Überleben. Pädagogisch stellt sich die Frage, die ich nicht beantworten will und kann: Wie könnte es denn gelingen, dass aus der Angst im Bauch die Furcht im Kopf wird? Das wäre eine Meisterleistung für den Dialog und die Politik. Ich komme zu meiner dritten Position. In derselben Studie, die ich gerade zitiert habe, konnte auch eine Anzahl von Ängsten herausgearbeitet werden, welche in unseren Bevölkerungen unterschiedlich weit verbreitet sind. Ich will noch hinzufügen, die Studie war im ganzen deutschen Sprachraum, also Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz. Das sind zunächst biografische Ängste. Ich könnte krank werden, einen Unfall erleiden, die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner verlieren oder auch frühzeitig sterben. Biografische Ängste. Die stecken im Menschen drinnen, weil wir im Grunde genommen der Endlichkeit ausgeliefert sind. Und ich teile die bildhafte Sprache von Eugen Trevermann, der einmal sagt: Ein Nagel, den ich in die Wand schlage, hält länger als mein Leben. Dazu kommen nun seit 2008, und davon war jetzt in einer sehr erfreulichen Weise im Referat vorher schon sehr ausführlich und anschaulich die Rede, die sozialen Abstiegsängste, von denen manche konkret mit den Personen, die Asyl erhalten, dann in Verbindung gesetzt werden. Ängste haben aber auch die Reichen. Diese sind aber anderer Art. Man fühlt sich zum Beispiel wie ein Fremder in der eigenen Heimat. Das Christentum werde in Europa noch durch einen gebärfreudigen Islam verdrängt. Ja. Wobei in einer Studie über die Muslime in Österreich klar geworden ist, dass die zweite Generation der Muslimas dieselben Rollenbilder für die Geschlechterdefinition haben wie unsere Mädels in den Schulen. Und dieselbe niedrige Geburtenerwartung haben, weil es so viele Geburten ja längst nicht mehr braucht, wenn man in einem Sozialstaat aufgehoben ist. Zudem gibt es in unseren reichen Kulturen die höchst paradoxe Angst, angesichts himmlischer Glücksträume, die auf diese Erde verlagert werden, und dabei könnte man zu kurz kommen, schreibt Marianne Gronemeyer in ihrem Kultbuch Das Leben als letzte Gelegenheit, vielleicht eine der schönsten spirituellen Bücher zum Zeitgeist heute. Es ist schon klar, welches Projekt wir durchmachen möchten. Die Himmelssehnsucht, also eine Sehnsucht, die nicht in Raum und Zeit passt, um das sehr empirisch zu sagen, die machen die Menschen nicht mehr fest an einem anderen Leben, so wie meine Großmutter das noch beherrschte, sondern die sagen: Der Himmel scheint mir verschlossen zu sein, zu rechnen ist damit nicht wirklich. Also, die Konsequenz ist klar, projizieren die Menschen die Sehnsucht nach dem Himmel auf die Erde. Und es gibt genug Fachleute, die sagen, wo das passiert: in der Liebe, in der Arbeit, im Amüsement. Und das ist ein Kunststück, maßloses Glück in mäßiger Zeit zu erhaschen. Und es ist schon klar, was die Konsequenzen sind, so beschreibt Gronemeyer. Du musst immer schneller leben, das Burnout wird zur teuersten volkswirtschaftlichen Krankheit und alle sind gejagt und geprägt von einer Angst, zu kurz zu kommen. Nicht zu kurz, zu kurz zu kommen. Ja, es ist schwierig heute in unserer Sprache. Und diese Angst, und das ist nun der springende Punkt, diese Angst entsolidarisiert. Ich kann Papst Franziskus in dieser Sache gut folgen, wenn er sagt, wir leben in einer Kultur ständiger Rivalität untereinander. Das ist die Angst, zu kurz zu kommen. Und es ist nicht ein Zeichen, wenn ich das so sagen kann, von Unmoral, sondern ein Preis für dieses Leben als letzte Gelegenheit. die ist mit innerer Logik ja, eine Angstkultur und führt zu dem, dass wir uns entsolidarisieren. Natürlich gibt es dann bei einer überschaubaren Zahl von Menschen, auch in meiner Studie, so etwas wie eine diffuse Angst, wo man dann den Therapeuten braucht und nicht weiß, wovor man eigentlich wirklich Angst hat. Alle bisherigen Überlegungen verdeutlichen, dass die verbreitete Angst heute interdisziplinär ausgeleuchtet wird. Ziel ist es, die Angst zu verstehen, welche heute unsere europäische Kultur nachhaltig prägt. Und bislang haben wir einen politologischen, medienwissenschaftlichen und kulturellen Zugang gewählt. Diesen ergänzt sich in den weiteren Ausführungen durch einen tiefen psychologischen Zugang und stütze mich dabei auf die bahnbrechenden Arbeiten der Tiefenpsychologin und Theologin Monika Renz aus der Schweiz. Sie haben ja auch hinten in der Literatur ihr ganz neues Buch Angst verstehen. In ihren Analysen, und sie arbeitet in einer onkologischen Klinik in St. Gallen und ist natürlich auch sehr kundig, was die Angst am Ende des Lebens vor dem Sterben betrifft. Aber in ihren Angstanalysen lernen wir zu verstehen, dass alle Menschen seit dem Erwachen des Bewusstseins eine Art Urangst in sich tragen. Zwar erzählen alle großen Religionen und Schöpfungsmythologien, so wie etwa auch die Genesis, dass wir alle aus einem paradiesischen Zustand kommen, in dem die Grundstimmung Urvertrauen ist und es noch kein duales Bewusstsein gibt. Sobald aber in der embryonalen Frühzeit das Bewusstsein erwacht, so in ihren Studien, kann das ererbte und am Grund des Daseins verbleibende Urvertrauen von einer Urangst überlagert werden. Und diese hat zwei Dimensionen, zwei Facetten. Es ist einerseits zu viel, man fühlt sich verloren, was auf das erwachende Bewusstsein einströmt, das, was man hört, was man fühlt zunächst. Aber es gibt auch die gegenläufige Facette. Vor allem nachgeburtlich ist es die Angst, es könnte zu wenig sein, was ich zum Leben brauche, abgenabelt von der Mutter. Man fühlt sich bedroht, also zu viel oder zu wenig, bedroht oder verloren. Und diese beiden Urängste widerstreiten zwar einander, können aber gleichzeitig das Leben bestimmen. Im Laufe des weiteren Lebens können diese beiden Facetten der Urangst jeweils mit neuen Inhalten gefüllt werden. So zum Beispiel durch Ängste in der Flüchtlingszeit. Das kann diese neuen Gesichter, die ständig gesucht werden, auch sehr gut illustrieren. Denn die große Zahl an Schutzsuchenden, die im Herbst 2015 in Scharen ins Land gekommen wird, haben bei vielen das Gefühl ausgelöst, das wird uns zu viel, das haben wir nicht mehr unter Kontrolle, ihre große Zahl bedroht uns. Zugleich aber haben heute nicht wenige Angst vor dem zu wenig. Die Einwanderung in den Sozialstaat, der Andrang auf einen angespannten Arbeitsmarkt könnten dazu führen, dass wir uns, wenn wir Flüchtlinge großzügig aufgenommen hätten, dass wir uns den Sozialstaat nicht mehr leisten können und dass auch uns die Arbeit zu wenig wird, wobei Ökonomen, aber da haben wir andere Spezialisten im Raum heute, sagen, wir werden uns den Sozialstaat nur leisten können, wenn wir genug Arbeitskräfte in der nächsten Zeit aus dem Ausland integrieren können. Ich komme zu meinem fünften Punkt, der wichtig ist. Um nun mit dieser Angst in ihren vielfältigen Facetten leben zu können, greifen wir, so Monika Renz, zu Selbstsicherungsstrategien. Eine solche stellt beispielsweise die Angst vor Ausländern, Fremden und anderen, ich zitiere Sigmund Baumann, vor dem Islam dar. Dabei wehren wir diese angstbesetzten Realitäten nicht nur in unserem äußeren Leben ab. Zugleich verteidigen wir uns ja gegen die inneren Ängste, die durch die äußeren Realitäten wachgerufen werden. In ihren tiefen psychologischen Analysen zeigt Monika Renz auf, dass uns in der Angst mehrere solche Sicherungsstrategien zur Verfügung stehen. Als die drei herausragenden nennt sie Gewalt, Gier und Lüge. Das sind alles Mechanismen, mit denen wir uns vor unserer eigenen Angst letztlich schützen. Übrigens, diese Strategien finden wir auch im politischen Alltag. Dort heißen sie dann Terrorismus, Finanzgier und Korruption. Es lohnt sich, so mein sechster Punkt, auf diese tiefen psychologischen Einsichten auch einen theologischen Blick zu werfen. Das ist im Laufe der Theologiegeschichte von herausragenden Fachleuten geschehen, die dem Phänomen der Angst auf den Grund gegangen sind. Dazu zählen Sören Kierkegaard, Eugen Trebermann, Eugen Bieser, übrigens auch Benedikt XVI. Und ganz neu Papst Franziskus. Eugen Trebermann hat in seiner bahnbrechenden Habilitationsschrift über die Strukturen des Bösen schon aufgezeigt, dass letztlich die Angst vor der Endlichkeit, also vor dem Tod, die wahre Quelle des Bösen sei. Und Monika Renz riskiert in ihrer theologischen Dissertation Erlösung aus Prägung die These, dass die Prägung durch die Urangst genau das wiedergibt, und zwar erfahrungsmäßig, was wir in der Theologie Erbschuld nennen. Sie ist an das Erwachen des menschlichen Bewusstseins gebunden und daher in jedem Menschen angelegt. Und zu Recht erinnert die Genesis daran, dass die menschlichen Archetypen Adam und Eva erst unter dem Baum der Erkenntnis zur Einsicht gelangen konnten, was gut und böse ist. Und das aufkeimende duale Bewusstsein hat zum Erstehen jener Urangst geführt, mit der Folge, aus dem Paradies des Urvertrauens endgültig vertrieben worden zu sein. Und so gesehen haben wir alle einen Migrationshintergrund. Wir sind alle Paradiesesvertriebene und leben, so sagt das Neue Testament, ganz simpel wie in der Fremde, griechisch paroikia, also im Pfarren, was ja das deutsche Wort für paroikia ist. Und da sind die Gemeinschaften, die unterwegs sind zur eigentlichen Heimat im Himmel, wobei es nicht darum geht, sagt auch Bischof Klaus Hämmerle in einem tollen Wort, dass wir möglichst rasch unbeschädigt von dieser Welt sozusagen in den Himmel hineingerettet oder aus der Welt herausgerettet werden, sondern er sagt, wir Christen sind nicht in erster Linie dazu, dass wir in den Himmel kommen, das hofft er für alle, sondern dass jetzt schon der Himmel zu uns kommt. Reich Gottes nannte das Jesus, oder Himmelreich, in Spuren wenigstens. Und das wäre sozusagen die Aufgabe aller Gemeinschaften und Gemeinden hier in dieser wunderbaren Diözese, dass ein bisschen mehr Himmel vor Ort möglich ist. Das heißt Friede, Gerechtigkeit, vor allem Gerechtigkeit, das ist ja dieses vergessene Thema in diesem neuen Kapitalismus, wie ich ja vorher doch stark unterstützt worden bin. Herzlichen Dank auch für Ihre Analyse, die mir theologisch sehr hilfreich erscheint. Ja. Eine der Hauptwirkungen dieser Urangst ist, dass sie eben die Fähigkeit zu solidarischer Liebe raubt. Voraussetzung für Glaube, Hoffnung und Liebe sind nämlich das Urvertrauen. Und wird dieses durch Urangst unzugänglich und verschüttet, werden unsere Lebenswurzeln nicht mehr durch Urvertrauen genährt und verlieren wir daher die Fähigkeit, das zu werden, ich zitiere Meister Eckhart, das zu werden, was wir sind, nämlich solidarisch liebende Menschen. Und genau dazu sind wir als Ebenbilder eines Gottes, der die Liebe ist, berufen, liebende Menschen zu werden. Ich nähere mich schon dem Abgesang und beginne jetzt mit dem zweiten Teil, in der Angst bestehen. Solche Analysen führen zur Einsicht, dass die Grundherausforderung für ein wahrhaft menschliches Leben eben darin besteht, in der Angst zu bestehen. Und das inmitten von Kulturen der Angst. Solches wird kaum gelingen, wie viele spirituelle Meister in allen Religionen lehren, wenn wir gegen das Böse und gegen die Angst, der das Böse entspricht, frontal ankämpfen. Zielführender ist es vielmehr, das Vertrauen so zu stärken, dass es die Oberhand über die Angst gewinnt. Und das ist mit der Formel in der Angst bestehen gemeint. Insofern ist ja mein schöner Titel Entängstigt euch ein bisschen irreführend, mich in der Zwischenzeit selbstkritisch gelernt habe. Vertrauensbildung wird in Kulturen der Angst zu einer zentralen kulturellen Überlebensaufgabe. Vor allem ist der Zugang zu jenem Urvertrauen zu suchen und freizulegen, der im Grunde unserer Existenz anwesend ist, aber von Ängsten kulturell, medial und politisch nach wie vor verschüttet ist. Nun kann Vertrauen in der Zeit nach der Geburt auf vielfältige Weise aufgebaut werden. Elterliche Menschen können dazu einen grundlegenden Beitrag leisten. Dazu braucht es, so Brigitte und Peter Elberger, Räume geprägt von Stabilität und Liebe, wo man auch Zeit und Kraft für die Kinder noch investieren kann, und das in Verbindung mit einer beruflichen Tätigkeit beider. In diesen lebt ein Neugeborenes zusammen mit Erwachsenen, die in den ersten Lebensjahren über verlässliche Bindung der Vertrauensbildung eine Chance geben. In späteren Jahren kann sich dieser Vorgang in reifenden Liebesbeziehungen fortsetzen. Auch umfassende Bildung, jene der Persönlichkeit, politische wie interreligiöse Bildung, können einen wertvollen Beitrag leisten. Nicht zuletzt ist es auch möglich, im politischen Raum Vertrauen zum Wachsen zu bringen, das dann in der Kultur stärker ist als die vorhandenen Ängste. Das setzt allerdings voraus, dass anstelle der wahlkampfdienlichen Politik mit der Angst eine Politik des Vertrauens riskiert wird. Eine solche Politik des Vertrauens könnte in der Flüchtlingszeit etwa so aussehen. Sie bekämpft etwa die Ursachen der Flucht und nicht die Flüchtenden. Sie richtet humanitäre Korridore ein, schafft einen Marshallplan für Afrika. Vor allem traut sie der Bevölkerung immer ein wenig mehr Solidarität zu, als sie meint, tragen zu können. Die Grundstimmung der Kultur wird zuversichtlich. Wir schaffen das. Solche vertrauensbildende Vorgänge sind wie säkulare Sakramente. Sie schaffen einen Erfahrungs- und Handlungsraum, der nicht von Ängsten, sondern von Vertrauen durchflutet ist. In solchen Räumen der Gesellschaft wird nicht moralisiert, auch nicht polemisiert, wird keine Politik mit der Angst gemacht. Das Hauptziel besteht vielmehr darin, das in jedem Menschen ruhende Urvertrauen wieder zu heben, mit ihm in Berührung zu bringen, in der Hoffnung, dass dadurch eine Politik des Vertrauens auch politisch wählbar wird. Damit bin ich bereits bei der pastoraltheologisch doch gewichtigen Frage angelangt, welches der Dienst der Kirchen in unseren modernen Gesellschaften sein kann, die in Gefahr sind, zu Kulturen der Angst zu mutieren. Ich kann mich dabei natürlich als katholischer Theologe gerne auf Gaudium et Spes stützen, die offenbar sehr weitsichtig das große Dekret über die Kirche in der Welt von heute beginnt mit Gaudium et Spes, also Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. Jetzt haben Sie beides drinnen, ja, die Hoffnung, das Vertrauen und die Angst. Die christlichen Kirchen können in dieser Frage, und sie sollen das auch tun, auf ihre religiöse Kernkompetenz zurückgreifen. Denn das Wesen der Religion besteht im Religare, im Zurückbinden des Menschen. Markant hat dies der amerikanische Mystiker und Franziskaner Richard Rohr so formuliert: It is not necessary to be perfect, but to be connected. Es ist nicht notwendig, moralisch perfekt zu sein, sondern mit Gott verbunden zu sein. Rückgebunden aber wird der Mensch auf den Grund seines Lebens, wo die Quelle des Urvertrauens wohnt, nämlich der in dem heiligen Tanz liebenden Gott. Monika Renz hat darauf hingewiesen, dass genau in dieser Connectedness das Geheimnis des Mystikers aus Nazareth, nämlich Jesus, bestand. Für sie ist er der mit seinem Vater, dem Ursprung, Dauerverbundene. Zwar durchleidet auch Jesus während seines Lebens und noch mehr während seines Sterbens am Kreuz alle Tiefen der menschlichen Angst. Aber auch in dieser trägt ihn sein unverbrüchliches Vertrauen, das ihn sterbend rufen lässt: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Leben und Sterben unterscheidet uns also nicht von Jesus von Nazareth. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Jesus der Dauerverbundene war. Wir aber diese Verbundenheit ständig neu herstellen, vertiefen und enthüllen müssen. Und dazu dient alles, was uns die christlichen Kirchen an heilsamen Instrumenten zur Verfügung hält. Die Begegnung mit Gott in den Armen, das Lesen der alten Erzählungen der heiligen Bücher, die Feier der Gottesdienste und der Sakramente, vor allem das Eintauchen in die Vereinigung mit dem Auferstandenen in der Feier der Eucharistie. Christliche Kirchen, so mein letzter Punkt, wie auch andere große Religionen, können auf diese Weise gleichsam zu Oasen ausufernden Vertrauens inmitten der Kulturen der Angst werden. Wer sich in eine solche Gemeinschaft des Vertrauens einlässt und einbindet, hat es wohl leichter, inmitten der bedrängenden Kulturen der Angst in der Angst zu bestehen. Das erklärt ja auch, warum in der Flüchtlingszeit die schutzsuchenden Gäste nicht nur, aber bevorzugt in Ordensgemeinschaften, in Pfarrgemeinden, manchmal auch in geistlichen Bewegungen oder bei der organisierten Diakonie und Caritas sehr gut aufgehoben waren. Ich schmälere damit nicht die großen Leistungen von Roten Kreuz und Hilfswerke, füge die auch dazu, weil es für mich so etwas wie anonyme Christlichkeit gibt, die weit breiter streut in der Gesellschaft, als unsere kirchlichen Grenzen es erkennen lassen. Eine solche einsatzfreudige Kultur des Vertrauens könnte in unseren Gemeinschaften noch viel kräftiger sein, wenn wir es Gottes Geist gestatten würden, uns in der Feier der Eucharistie aus Angsthasen in solidaritätsbereite Fußwascherinnen und Fußwascher umzuwandeln. Wir sollten am Gründonnerstag vielleicht die Füße waschen, aber ich habe das heuer riskiert bei einem Gottesdienst in Wien. Wir haben allen Anwesenden eine Schürze überreicht, damit sie beim Hinausgehen merken, das ist das eigentliche Markenzeichen eines Christen. Und man sollte auch den Diakonen nicht die Stola geben, sondern eine Schürze. Aber das kann man dann nach weiter oben verlängern. Könnte das Gottes Geist bei den Versammelten bewirken, nämlich diese Wandlung von Angsthasen in solidaritätsbereite Fußwascherinnen und Fußwascher, dann würde ich einmal sagen, dann wäre jeden Montag das Land anders. Denn nach meinen Studien sind derzeit in der katholischen Kirche zumindest 800.000 Kirchgänger pro Sonntag in einem Gottesdienst, meistens Eucharistiefeier. Und sie gehen anders hinaus, unter der Voraussetzung, dass wir nicht sagen, Gott verwandelt die Gaben, aber bitte uns lass bürgerlich in Ruhe. Es würde das Land am Montag weniger kühl und reicher sein an Menschlichkeit. Und vielleicht würden auch Wahlergebnisse anders ausfallen. Eine Politik mit der Angst könnte dann leichter durch eine Politik des Vertrauens mit menschlichem Angesicht abgelöst werden. Eine Frau aus der Flüchtlingsarbeit erzählte mir unlängst bei einer Diskussion zu einem Abendvortrag zu den Ängsten in der Flüchtlingszeit, dass die Arbeit, schutzsuchende Menschen in das alltägliche Leben und Arbeiten zu integrieren, nicht immer leicht sei. Es sei beispielsweise für einen afghanischen Analphabeten enorm schwer, Deutsch zu lernen, wenn er nur Farsi kann oder Pashtun. Und es ist nicht einfach für Personen, denen Asyl gewährt wurde, Wohnung und Arbeit zu finden. Und dann sagt sie cool, und wenn es besonders schwer wird, spüre ich göttlichen Rückenwind. Sie war eine an das Gottvertrauen offenkundig rückgebundene Frau. Es wäre ein Segen für unser Land und für Europa, ja darüber hinaus für die Armen der Welt, könnte ein solcher göttlicher Rückenwind von den Kirchen ausgehen und das Land zu einer Kultur und Politik des Vertrauens beflügeln. Ich danke Ihnen.